SRF 1.
Vierzig Jahre persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Ja, ganz einen schönen guten Morgen aus dem Theater am Käfigturm zu Bern, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Jubiläumssendung. Und auch heute haben wir zwei hochkarätige Gäste. Beide stehen seit über 20 Jahren in der Öffentlichkeit und machen das, was sie machen, mit voller Überzeugung. Da ist zum einen eine grazile Frau, die mit 55 immer noch sehr jugendlich wirkt. Sie ist ursprünglich Pianistin, in den 90er Jahren in die Politik eingestiegen und heute Bundesrätin. Guten Morgen, Simonetta Sommaruga. Guten Morgen. Und auf der anderen Seite ein 35-jähriger Mann, wo man ansieht, dass er nicht wahnsinnig viel auf dem Sofa rumliegt. Er ist ein absoluter Ausnahmesportler. Er trägt den Übernamen Spartacus und er tritt Ende Jahr vom Profi-Velorennsport zurück. Ganz herzlich willkommen, Fabian Cancellara. Ja, meine beiden Gäste, Frau Bundesrätin, ist mit dem Tram angereist. Fabian Cancellara, Sie habe ich diese Woche in einem Kaffee getroffen, zu Ostermundigen. Sie reisen ganz normal, sage ich jetzt, in Anführungs- und Schlusszeichen, wie wir alle, in der Öffentlichkeit umeinander. Simonetta Sommaruga, werden Sie da häufig angesprochen? Schwätzen Sie da noch mit den Leuten?
Selbstverständlich.
Was sagen
Aber es ist, ein Privileg. Ich bin mir bewusst, es gibt wahrscheinlich wenige Länder, wo Mitglieder von Regierung können, eben einfach in Bus einsteigen am Morgen und in die Stadt kommen und einkaufen. Und ja, es sind viele Leute, die mich ansprechen. Manchmal merken sie aber auch, manchmal muss ich noch rasch etwas lesen, weil ich noch nicht nachher bin. Aber ich habe die Gespräche gerne. Manchmal reden wir über die Abstimmung, jetzt das Asylgesetz, was kommt. Jetzt haben wir die Leute angesprochen, auf der Arena am Freitag war. Es gibt Rückmeldungen. Manchmal nur ein Augenzwinkern passiert da, dass jemand sagt, merci vielmals für was ihr macht. Dann muss ich euch schon sagen, das sind auch ganz kostbare Momente für mich. Mhm. Einfach so können da sein und vielleicht einen ganz kurzen Kontakt haben, ist etwas sehr Schönes.
Ist das bei Ihnen auch so, Fabian Cancellara, dass Sie Reaktionen überkommen von Leuten?
Ja, das habe ich auch. Also es ist sicher, es ist sicher ein Privileg. Es gibt schöne Situationen und Momente, wo sie dir einfach Merci sagen für das, was du machst. Und dann, ja, es gibt immer beide Seiten. Es gibt auch Situationen, wo man es manchmal ein bisschen sucht, dass man wirklich einfach kann mit der Familie vielleicht auch noch mal essen und nicht während dem Essen gestört wird. Also es gibt beides und schlussendlich mittlerweile habe ich mich sehr gut eigentlich das hineingelebt und weiss mich wie. Durchzuschlagen manchmal. Und wenn ein kleines Kind kommt, dann sagt man nicht nein. Weil ein kleines Kind das kann unter anderem die Zukunft von morgen sein. Und bei einer erwachsenen Person, ich habe schon mal nein gesagt. Und meine Frau hat gesagt, du, es ist ja vielleicht ein Fan. Oder jetzt hast du vielleicht einen Fan verloren. Und ich sagte, ja, ich weiss. Aber 365 Tage im Jahr kann man nicht immer wirklich, auch wenn man manchmal eben sollte, immer der Athlet sein, eine Vorbildfunktion haben. Und dann gibt es einfach so Tage oder Stunden, wo man halt auch manchmal schlecht gelaunt ist. Und dort habe ich manchmal auch schon gemerkt, dass es nicht immer auch verstehen kann, dass eben auch Fabian halt mal schlechte Laune hat.
Mhm. Jetzt haben Sie ja...
Das ist menschlich, oder?
Ja. Ist das bei Ihnen wahrscheinlich auch so?
Ja.
Simonetta Sommaruga?
Wirklich, auch so. Dass ich einmal eine schlechte Laune habe oder mit dem linken Fuß aufgestanden bin oder vielleicht einfach manchmal auch ein bisschen ein bisschen müde bin oder ein bisschen genug habe. Mich denkt, die Leute merken das häufig. Mhm. Und ich finde, das muss auch möglich sein, weil, Fabian Cancellara hat es gesagt, wir sind Menschen, manchmal geht es besser, manchmal weniger gut. Aber ich denke, der Rückzug ist natürlich auch etwas, was wichtig ist. Und man kann von den Leuten auch nicht immer verlangen, dass sie das gerade einem angesehen. Darum vielleicht mal gestern Abend, der hat ja gesagt, als ich jetzt überall rum war, jetzt das Wochenende, gestern Abend einfach mal eine Stunde am Klavier. Einfach Musik machen, für mich so. Und der Mann, der feinst zu Nacht kocht.
Das tönt super. Was haben Sie gespielt? Was haben Sie gespielt? Also, gibt's da grad, also, gibt's je nach der Befindlichkeit auch ein Konzert? Oder haben Sie...
Ich spiele eigentlich meistens Bach am Anfang. Das wohltemperierte Klavier, das hat man die ganze Auswahl. Und das ist eigentlich die Musik, die mich am meisten zurückbringt zu mir, wo ich sage, das ist so wie ein inneres Koordinatensystem beim Bach, wo man auch wieder ja, das Verhältnis wieder lernt, ein bisschen darlegen, auch in sich hineinhören. Musik machen heisst für mich, in sich hineinhören. Und ich denke, das ist in einem Beruf. Ich weiss nicht, wie das euch geht, Herr Cancellar, aber wenn man so viel draussen ist und so viel auch in der Öffentlichkeit ist, dass man immer auch wieder die innere Stimme hört, den inneren Kompass wieder richtet und merkt, wo es eigentlich hingeht, was wichtig ist im Leben. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Da hat jeder wahrscheinlich seine Möglichkeit. Bei mir ist es häufig Musik.
Eben, ich verstehe das richtig. Es ist wie eine Form auch von Alleinsein, die man natürlich kann mit der Musik. Ist das beim Velofahren für Sie auch so, Fabian Cancellara? Das gibt Ihnen die Möglichkeit, wie so zu versinken in etwas, sich abzukoppeln mal von allem anderen.
Ja, es gibt schon Situationen. Also, ich glaube, was sicher wichtig ist, was Professor Moruga gesagt hat, dass sie eigentlich die eigene Insel zu haben. Also wirklich, dass man sich zurückziehen kann, dass man etwas für sich macht, wo wirklich für sich zu 100%ig ist und nicht einfach, ich bin jetzt hier präsent und du ein bisschen runterfahren und ein bisschen für mich überlegen und so. Also wirklich, eben, es kann Musik sein, es kann einfach nur eine halbe Stunde joggen sein. Also ich höre das sehr viel, dass einfach vom Sport her oder von der Bewegung her, dass man allein einfach etwas geht machen und er in sich versinkt. Und man ist in der Natur, man sammelt sich neue Ideen oder kann einfach wirklich eben wieder seine Balance finden. Und klar ist, ich bin viel auf dem Velo und habe Situationen, wo ich einfach eine Stunde, zwei locker fahren kann. Und das sind dann so Situationen, die ich dann genau brauche und genieße, wo ich wirklich allein bin, wo ich nie mehr habe. Und ja, dann gibt es halt Situationen, wo ich sehr viel auf dem Velo bin, wo einfach halt weisst, das ist eine Arbeit heute. Du hast gewisse Übungen, du musst gewisse Sachen machen, hast Intervalls. Dann bist du vielleicht 4-5 Stunden unterwegs und du musst auch nicht so über solche Sachen nachdenken oder überlegen, weil du weißt, hast ein Ziel vor Augen und dann hast du mehr das Ziel, das dich mitbeträgt, also mitbewegt, das dann einfach vielleicht das Training ein bisschen einfacher machen
kann. Eben, jetzt, ich würde gerne ein bisschen bei diesem Training noch bleiben. Sie haben jetzt am Dienstag, als wir uns getroffen haben, sind Sie im Velodress gekommen, ich nicht. Und dann haben Sie gesagt, ich gehe jetzt heute erstmal wieder nach einer längeren Pause fahren. Wie schwierig ist das? Also so, ich stelle mir vor, da tut man da tagelang ein bisschen ausruhen und dann plötzlich muss man wieder auf das Velo. Ist das nicht wahnsinnig hart?
Ja, nein, hart war es nicht. Es ist einfach mühsam, weil es läuft nicht. Man hockt drauf und hat das Gefühl, es läuft so noch wie das letzte Mal. Also, das letzte Mal, als ich im Velo war, war bei Paris-Roubaix. Klar, es ist jetzt eine spezielle Situation, wo es von der Strecke her und ja, von den paar Stürzen, die es gab. Aber ich sage jetzt mal, dort war die Kondition ist 100% da, man war 100% parat. Und dann gehst du 10 Tage später wieder mal auf das Velo und hast das Gefühl, ja, das geht so wie dann. Oder? Das läuft voll locker, du kannst da mit 35 auf der Fläche im Zug fahren und die Beine drehen. Aber das ist nichts von drehen, das ist erstmal irgendwie einfach. Ich sage einfach, das ist wie ein alter Dieselmotor, der zuerst mal in Schwung rauskommt. Also es muss alles in die Laufen wieder. Und ja, auch nach 2-3 Stunden habe ich gemerkt, es ist noch nicht so. Das habe ich auch am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag gemerkt, dass es auch noch nicht so ist. Und man sieht, nach 10 Tagen nichts machen, verlierst du einfach sehr viel. Fährst irgendwie wieder unter an. Und wenn du vielleicht sagst, jetzt habe ich ein Ziel vor Augen und arbeite auf das Ziel, aber es ist immer noch nicht so. Es braucht einfach Kilometer, es braucht Stunden, es braucht wieder der Bewegungsapparat, der wieder funktioniert. Und,
aber es braucht doch auch mentale Stärke. Also, Sie haben jetzt das angesprochen, dass Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, das sind Ihre zwei letzten grossen Rennen gewesen. Es ist wirklich nicht so rausgekommen, wie Sie das sich vorgestellt haben, wie Sie sich das gewünscht haben. Sie haben die Rennen je 3-mal schon gewonnen. Also, ja. Und es ist nicht so rausgekommen. Und wie tut man nachher das? Also, wie geht man nachher mit dem um? Man stürzt während dem Rennen. Am Schluss sind Sie noch da in dieser Runde am Schluss in dem Velodrom mit der Schweizer Fähnchen. das hat mir Respekt. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe wirklich gefunden, da haben Sie sehr viel Respekt verdient für diesen Auftritt.
Ja, am Schluss habe ich es akzeptiert, weil es so ist. Und ob das bei Flandern ist, wo ich nichts ändern konnte. ob ich dem Sagan nachher wäre oder nicht. Am Schluss, wir hatten eine Taktik und es brauchte vor einer Sekunde nicht einmal so Dinge, wir müssen entscheiden fällen. Und, ja, nach dem Rennen ist immer alles einfacher. Und sicher kann ich sagen, dass ich nach Flandern mehr Mühe hatte. Es hat mir mehr irgendwie mögen, dass ich es nicht erreicht habe, das Ziel. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auf Paris-Roubaix schaue, habe ich echt, ja, mit Humor genommen. Ich wusste, es kann kommen. Du kannst vorne sein, kannst hinten sein, kannst platt haben, kannst es nicht mal beenden. Also am Schluss bin ich ja irgendwo in das Velodrom gekommen, mit einem Zusatz. mit etwas, was einfach in den Tag hineingepasst hat. Und am Schluss habe ich mir schon sehr viel Druck gemacht. Eigenen Druck. Ob schon die im Umfeld haben gesagt, hey, ja, mach doch nicht so viel Druck. Und schlussendlich, wenn ich dann wirklich zurückschaue und jetzt wirklich das analysiere und so, bin ich gleich mega stolz und irgendwo mega zufrieden und schaue relativ positiv zurück. Und bin ich gut im Mut. Also, bin ich so gewesen, als ich nach Hause kam. Ich bin nicht irgendwie nach Hause gekommen und habe nur alles schwarz gesehen. Es hat mich mögen und habe 100 Mal mich hinterfragt, warum jetzt dort, warum jetzt hier. Im Gegenteil, es ist gut gewesen und es ist das, was eigentlich für mich fast das Schönste ist. Also eigentlich, das kann ich als Positive herausnehmen, dass ich auf einem guten Weg bin, dass ich die Rennen so konnte, eigentlich so beenden. Und es hätte ja ganz anders können sein, dass irgendwie eben nicht, dass du im Spital bist oder eben etwas mehr hast, was dir wehtut oder es ganz anders rauskommst oder 100 Fehler gemacht hast und dann noch die Kritik stehst. Also ich glaube, das ist das, was gewinnen ist eins, aber am Schluss gewinnen ist nicht immer alles.
Man sagt ja, man lernt im Leben eigentlich mehr aus der Niederlage als aus dem Erfolg. Ich weiß nicht, sind wir nicht so mal rauf? Sie haben auch schon Niederlagen eingefahren. Ich denke, Genschutzinitiative, da haben sie im 98 ist das sie, da haben sie wirklich überlegt, soll ich mich eigentlich noch weiter engagieren, weil es einfach ein Frust ist. Wie geht man mit dem um?
Ja, ich glaube, man kann wirklich in dieser Situation noch viel lernen. Das hat mich jetzt beeindruckt, was der Herr Cancellara erzählt hat. Also, dass es auch sogar eine Niederlage oder jetzt ein Ziel nicht erreicht, dass man das auch wieder einordnen kann. Und was ich dort gelernt habe bei dieser Genschutzinitiative, wo ich mich sehr engagiert habe und in einem Umfeld zunehmend war, wo gesagt hat, das gewinnen wir. Und alle, die rundherum waren, waren gleicher Meinung wie ich. Und am Schluss waren es, glaube ich, nicht mal, oder knapp 30%, die zugestimmt haben. Und in dem Moment habe ich, glaube ich, etwas ganz, also schwierig gewesen, aber gelernt, erstens, ich glaube, gerade in der Politik ist man nie allein. Es kann nicht jemand gewinnen. In der Politik ist man immer zusammen. Man muss ja auch Allianzen schmieden, muss auch merken, was man miteinander erreichen kann. Das ist ganz wichtig. Halt auch Kompromisse machen immer wieder. Und gleichzeitig auch immer wieder kritisch zurückfragen. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, auch immer wieder sich selber in Frage stellen. Und da braucht es Leute rundherum, die das mit einmal machen, die das wagen, in einer Bundesrätin widersprechen. Mhm. Der Bundesrätin sagen, ich sehe das anders. Ich finde, wir müssten hier noch eine Alternative prüfen. Mich auch in der Politik herausfordern von meinen politischen Gegnern. Das meinen die, die andere Meinung haben. Und ich glaube, das ist etwas, was ich dann gelernt habe, dass das ein Gewinn ist und dass das Dauernde sich auseinandersetzen auch letztlich mich weiterbringt, aber nicht nur mich, sondern auch für die politische Lösung. Also, wir wollen ja heute Morgen nicht politisieren, aber das muss ich gleich sagen, das Asylgesetz, das wir jetzt im Juni darüber abstimmen, das war ein langer Prozess gewesen, jetzt fast ein 5-jähriger Prozess mit den Kantonen, mit dem Parlament, wo sich am Schluss alle, oder ausser einer Partei, alle hinter das Gesetz stellen. Und das zu merken, das ist ein Gemeinschaftswerk. Das macht man miteinander. Gute Lösungen habe nicht einfach ich im Kopf, sondern das entsteht im Zusammenarbeiten, im Zusammensuchen, im Zusammen sich herausfordern. Das sind für mich wirklich ganz wichtige Erfahrungen. Es treibt einem nämlich auch, denke ich, wenn man so politisiert.
Wie ist jetzt das aber noch das Durchheben, oder? Also Stamina haben im Sport und in der Politik. Ihr habt das beide. Von wo kommt das? Gibt es da irgendeine Wurzel? Quelle?
Fabian Cancellara. Begabung, oder ist es angeboren, oder ist es einfach der innere Wille, den man hat, dass man es wirklich so weit bringen kann? Es ist sicher, dass ein Gusse hat vielleicht alles gewohnt, der ist gross, der ist stark, der ist muskulös und der ist ein kräftiger Bursch. Aber am Schluss so, ich habe einen innerlichen weichen Kern und wenn man den auch bricht, ja, der ist. Das ist halt so. Und ich glaube, das hat jeder irgendwo. Jeder hat andere. Ja, es gibt so viele verschiedene Charaktere. Ja, am Schluss sage ich immer, ob ich jetzt auf dem Velo bin oder jetzt Frau Bundesrätin. Am Schluss sind einfach nur Menschen und wir sind alle gleich. Und ich fahre Velo, sie politisieren. Ja, am Schluss ist ein Maler, ein Gipser, einer auf dem Bau arbeitet oder im Büro. Einfach schlussendlich, ja, man muss wirklich für sich seinen Weg suchen. Und wenn man ihn gefunden hat, weiss man, das ist mein Platz. Und dann hat man dann auch, ich glaube, auch so ein bisschen Sinn, Frieden. Und strahlt dann auch vielleicht eine Motivation mehr aus, als wenn man dann, ja, Bern, Zürich im Zug hat geschienen. Dann siehst du so viele Leute, so, so moderiert. Und irgendwie so, siehst du es nicht an, dass du fast ein bisschen anscheisst, zu arbeiten. Oder anscheisst, du willst gar nichts machen. Und ich glaube, das ist, so Tage habe ich auch. Das hat jeder. Und wir sind nicht etwas anderes, wir sind etwas Besseres. Wir sind einfach so, wie wir sind.
Simonetta Sommaruga, ja, bitte. Für einen Applaus. Die Kraft, oder? Dass wir nicht einfach, man könnte ja den Bettel anrühren und sagen, das ist mir zu anstrengend.
Das kann man sich überlegen. Ich glaube, meine Motivation kommt eigentlich immer wieder aus den Begegnungen mit den Menschen. Nächste Woche im Parlament ist die Wiedergutmachungsinitiative, also die Initiative, die etwas wiedergutmachen will, was man den Verdingkindern in diesem Land angetan hat. Und die Begegnungen, die ich gehe mit Menschen, die als Kind vielleicht im Heim waren, Schreckliches erlebt haben. Gestern habe ich gerade noch mal eine Geschichte gelesen von einer Frau, die mir geschrieben hat, eine 80-jährige Frau, die mit 6 die Mutter verloren hat und dann hat man sie vom Vater weggenommen. Und sie war ein Jahr lang bei einer Familie und hat die schlimmsten Formen von Gewalt erlebt, die man sich nur vorstellen kann. Und sie hat mit 80 noch einmal wissen, was ist eigentlich denn passiert? Warum hat mich mein Vater weggegeben oder hat man mich meinem Vater weggenommen? Und sie ist recherchieren, sie ist in die Archive gegangen und sie hat nachgelesen, in einem Archiveintrag, sie sei ein völlig verwahrloses Kind gewesen. Offenbar hat ihr Vater nicht mehr zu ihr geschaut, kommt dann in eine Familie, ein Jahr lang das erlebt und fragt, warum hat niemand dann geschaut, was mit mir passiert. Ich wollte mit dem sagen, das sind Begegnungen, das sind Menschen, die mir genau die Kraft geben, dass ich am nächsten Dienstag sage, und ich will im Parlament jetzt, dass wir etwas machen können, etwas wiedergutmachen. Man kann es nicht aus der Welt rum, aber wir können das Leid anerkennen. Und wir können den Menschen, die so etwas erlebt haben, ein Stück zurückgeben, indem wir eben anerkennen, was dem passiert ist. Das sind die Momente, die mir Kraft geben. Und da kann es ganz schwierig sein. Aber da innen ist etwas und das lässt nicht mehr los.
Wenn man so engagiert ist, wie Sie beide, die wir jetzt schon so ein bisschen gehört haben, und wirklich auch ein wahnsinniges Pensum muss bewältigen, Aktenberge im Bundeshaus, man muss trainieren, der Verzicht auch, der das mit sich bringt. Also das ist wirklich, man ist in einem engen Korsett zum Beispiel. Bei Ihnen, Fabian Cancellara, weiss ich, Sie müssen wahnsinnig aufs Essen schauen, zum Beispiel. Sie können nicht einfach irgendwie über die Stränge schlagen.
Ja.
Er seufzt.
Gut, gestern habe ich jetzt halt, also ich sage nicht über die Stränge geschlagen, aber gestern sicher auch mehr gegessen als normal.
Also was, also können wir das noch ein bisschen mehr,
also mein Bauch war voll und sehr voll sogar. Ja, das gibt es auch, aber wie gesagt, es war einfach ein Tag schnell gewesen, aber jetzt weiß ich auch genau, dass es jetzt so wieder heisst, ja, das alles eigentlich auf die Seite schaufeln und das, was nicht so gesungen ist, oder einfach auch im Maße.
Aber das ist doch wahnsinnig schwierig.
Ja,
stinkt denn das nicht?
Ja, ja, ja und nein. Also schlussendlich habe ich gesagt, ich tue nicht essen nur für also ich tue nicht nur gesungen essen für den Sport, für meine Leistung, sondern ich tue gesungen essen für mein tägliches Wohl. Weil eines Tages bin ich nicht mehr aktiver Sportler und nur etwas machen für den Sport, das war nicht allein meine Motivation gewesen, weil schlussendlich gesungen essen einfach Tag ein, Tag aus ist schon wichtig für meine Kinder. Eine gute Frau daheim, die sehr gut schaut. Und das ist eine gute Kombination, das ist eine wichtige Kombination. Aber wenn man immer in diesem Rad drin ist, so wie ich jetzt halt bin, wo einfach immer es dreht und du tust auf etwas vorbereiten, und in dieser Vorbereitungsphase ist klar, dass alles zu kurz kommt. Und dann kommt der Tag X, was eben halt wie nach ein paar Jahren ist, wie fertig. Du hast dich vorbereitet, du hast dein Ziel ja, erreicht oder nicht erreicht, wie auch immer. Und dann kann es auch nicht sein, dass du einfach gehst, ja, Bäckerei hockst und Nussgipfel isst oder einen Bratwurst auf den Grill tust und wirklich einfach in einem anderen Mass tust essen. Und sicher hat das über viele Jahre, merke ich das schon, dass es sicher Situationen gibt, wo du halt einfach auf Sachen verzichtet hast. Also das Essen ist ja noch eins. Also, ich sehe eher alles andere rundherum, wo du einfach auf viel verzichtest. Mhm. Aber wenn man dann einfach in dieser eigenen Welt ist, wo ja, du das ganze Jahr unterwegs bist, so, dann merkst du dann schon, wenn dann mal die Bremse kommt, hey, so kann es sicher nicht das Leben lang weitergehen. Weil bei mir ist sicher anders als bei der Bundesrätin, wo ja,
die Bundesrätin muss nicht auf ihr Gewicht schauen. Sie isst gern, oder? Was sie isst gern und sie kocht gut.
Das stelle ich mir jetzt schrecklich vor. Wenn man nicht einfach essen kann, was man will, wenn man will, wie man will. Ja, ich denke, aber das ist auch ein Entscheid, den man macht. Er hat so gesagt, das muss ja nicht ewig so weitergehen. Aber das ist jetzt etwas, was für mich ganz wichtig ist. Also, aber es stimmt schon. Es gibt auch in meinem Leben Verzicht. Und zwar nicht nur von mir Verzicht, sondern auch für die Umgebung, für die Familie, für meinen Mann. Das verändert die Beziehung. Mein Gottenbub hat gesagt, als ich gewählt wurde bei Bundesrat, Gott, das ist schön, aber es tut mir auch ein bisschen weh, weil ich sehe den noch weniger jetzt.
Oh.
Was stimmt? Ja, es ist auch ein Verzicht für Freundschaften, für Zeit haben. Es ist ein Beanspruchtsein. Es ist nicht nur eine Frage von Zeit, sondern es ist eine Form von Beanspruchtsein. Wo manchmal, denke ich, ja, Leute rundherum müssen zurückstehen. Müssen Verständnis haben die ganze Zeit. Das ist vielleicht auch nicht immer einfach. Und ich denke, der Verzicht ist nur dann möglich in einer guten Art, wenn eben sonst auch sehr viel zurückkommt. Und das hat er jetzt eigentlich heute auch erzählt, Herr Cancellara. Das ist, es muss sich wieder aufwiegen. Und ich glaube, auch Bundesrätin bleibt mir ja nicht ein Leben lang. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist für mich immer wichtig, wenn ich etwas mache, ich mache es gerne, ich mache es wirklich mit voller Leidenschaft. Und ich tue nicht dem nachher trauern, was ich jetzt gerade nicht habe. Aber irgendwann ist es dann wieder eine andere Zeit und dann kann ich etwas anderes wieder mit voller Leidenschaft machen. Ich habe auch so Musik gemacht. Musik war lang, jahrelang meine grosse Leidenschaft gewesen. Und jetzt hat sie einen anderen Stellenwert. Sie ist immer noch wichtig. Und ich glaube, das war in meinem Leben immer wieder so, dass ich immer wieder fokussiert auf etwas, das ganz im Zentrum steht, wo ich sehr viel drin gebe, wo aber auch immer sehr viel zurückkommt.
Ich würde gerne dann ein bisschen später in der Sendung auf das führen schauen, was Sie nach dem Bundesrat oder nach dem Velorennfahrer da sein wollen machen. Aber zuerst möchte ich noch ein bisschen zurückschauen. Machen wir immer im Persönlichen auf die Wurzeln. Fabian Cancellara, wo Sie herkommen, sind in Zinterkappelen aufgewachsen, bei Bern, haben noch eine Schwester. Ihr Vater ist in den 1960er Jahren in die Schweiz eingewandert, Ihre Mutter kommt aus der Ostschweiz. Wie präsent war so das Italienische bei Ihnen zu Hause?
Ja, es war also, sicher präsent gewesen, aber nicht im sprachlichen Bereich. Also, wir haben eigentlich nicht Italienisch geredet zu Hause. Ich habe das Italienisch eigentlich erst im Nachhinein gelernt oder eigentlich zu dieser Sprache gekommen. Aber sicher ist das ist ein Teil daheim. Das ist, Vater kommt von Italien und hat man sicher das Italienische hat man gemerkt, das ist ganz klar.
Also wie konkret?
Ja, nicht nur Pizza Pasta, das sicher nicht. Nein, ist, ja, die Verwandten sind ja da und einfach die Offenheit, wo ich jetzt immer noch sehe, was das italienische Volk eigentlich hat. Da ist nicht irgendwie sechs am Abend wird gegessen und wenn man essen, dann kommt niemand rufen, man darf nicht anrufen, Telefon. Und das ist einfach wirklich, wenn jemand sechs Leute und man schon essen, dann Benvenuto, hockt auf den Tisch, man geht essen. Also einfach die Offenherzigkeit, also die ist eigentlich immer da gewesen. Und das ist das, was ich einfach auch noch heute merke, allgemein. Und die habe ich sicher auch irgendwo bei mir innen drinnen. Und
also Sie haben das aktiv gespürt. Ich habe da noch einen anderen Teil.
Ja, es ist ein Teil gewesen, aber ich habe natürlich, sage ich mal, wenn ich den sprachlichen Teil anschaue, dann habe ich nicht das Italienisch von meinem Vater gelernt. Ich habe das irgendwie, er hat zwar schon immer irgendwie probiert, oder ich habe das jetzt so mit der älteren Tochter, als sie auf die Welt kam, um 06, habe ich gesagt, so, jetzt probiere ich, ihr Italienisch zu lernen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, mit der Zeit, dass das gar nicht bin. Also,
es hat nicht gepasst. So.
Nein, es hat nicht gepasst. Mhm. Ich konnte mit ihr nicht mehr so kommunizieren, weil mein Italienisch dann gleich irgendwo hat sich stagniert. Und so wie ich dann mit ihr geredet habe, habe ich mich dann nicht mehr als Papi gefühlt. Dann habe meine Frau gesagt, los, so komme ich nicht weiter, weil ich mit ihr können spielen, plaudern und nicht einfach so nur wortweise mit dir reden. Und dann habe ich gesagt, das bringt nichts. Und schlussendlich, wenn sie sprach, wenn das innen drin irgendwo vorhanden ist, sprachlich, dann kommt das irgendwann später auch. Und klar habe ich das Italienisch immer von rundherum mitbekommen. Oder wenn er am Telefon war oder mit den Verwandten zusammen war, war natürlich das Italienische da gewesen. Aber ich habe es nie richtig so angewendet und habe mich in dieser Phase nie so gefühlt, dass ich jetzt sagen kann, ich bin auch ein Italiener. Nein, ich habe ja, Schweizer und habe einfach einen Teil drinnen. Aber ich bin gleich froh, dass irgendwo der Teil ein bisschen drin ist. Es gibt so eine gute Abrundung.
Und sie waren viel auf dem Schuttiplatz und haben eigentlich, ist ihr Vater die Schuld, oder? Dass sie nachher irgendwann umgesattelt, im wahrsten Sinne des Wortes, umgesattelt haben aufs Velo.
Ja, die Schuld. Schlussendlich war das Velo im Garage und dann habe ich einfach gefragt, kann ich das Velo brauchen? Und dann hat sie gesagt, ja, kannst du brauchen und fahren. Und dann bin ich mit den Turnschuhen und ja, einfach oldschool in dem Sinne, einfach noch Kabel, Bremskabel noch oben drüber über den Lenker und die Schaltung noch am Rahmen und alte Rad und wirklich einfach nichts Spezielles. Also wenn ich heute schaue, wenn ein Junge fährt auf ein Velo fahren, dann hat er manchmal schon das gleich gutes Velo, wie eigentlich ich selber schon habe, wo wir in den Rennen haben. Also, die Zeit hat sich geändert. Und, aber wie gesagt, für mich ist nicht im Vordergrund gestanden, wie technisch das ist. Es war einfach eine Faszination, es war einfach etwas Neues, etwas anderes. Das Velo genommen und bin dann für mich einfach mit dem Velo einfach ein bisschen rumfahren und habe Neues entdeckt. Und das hat mir dann auch zugetrieben, das habe ich dann auch Passion bekommen. Das hat mir dann gefallen, Leidenschaft. Und bin dann, ja.
Wann haben Sie gemerkt, ich kann das besser als die meisten anderen? Ich meine, das Talent, oder? Das spürt man dann irgendwann?
Ja, das ist lang gegangen. Also lang. Das ist nicht von einem Tag aufeinander gekommen. Sicher bei verschiedenen Stationen in meiner Karriere oder als ich jung war, habe ich gewisse Sachen mit auf den Weg bekommen. Und natürlich Samstag Matchen hast und Sonntag Velorennen. Und dann kommt dann der Tag X, wo Samstag Match ist und Samstag Velofahren. Und du dann musst irgendwie entscheiden. Und du per Zufall sagst so, jetzt kann ich das Velorennen, jetzt kann ich das Velorennen. Und du dann, das war in Bützberg, das weiss ich noch, du in die Turnhalle reingehst, also in die Umkleidekabine, und dann deine Schubmannschaft dort siehst und du kommst in den Velokleider rein und dann siehst du den Trainer dort. Und dann so, okay. Und dann von dort an hat dann er auch gesagt, los, mach etwas und mach es doch richtig. Und dann bin ich dort halt weiter, habe Fußball aufgehört, bin er mit dem Radsport weitergekommen. In der Lehre genau gleich. Einen guten Lehrmeister gehabt. Und dann hat mir einen halben Nachmittag eine Woche frei gegeben. Aber freigegeben, dass ich du lehre. ich bin gerne arbeiten, ich habe das wirklich gerne gemacht. In der Schule bin ich nicht gerne. Darum bin ich halt Velo fahren. Und dann ist halt da zu einem Gespräch gekommen und er hat auch gesagt, los, mach etwas. Mach das richtig. Also einfach so ein bisschen beides, so ein bisschen halb-halb. Mit dem kommst du nicht weiter. Und schlussendlich bin ich der Weg weiter mit dem Radsport. Und dort hat sich schon aussehen, dass ich einen Weg gehen kann. Wo ich herkomme, das habe ich nicht gewusst, aber ich hatte sicher die Chance, ich hatte Möglichkeiten, wo ich einen Profivertrag bekam. Aber als ganz Junge am Anfang war es nicht das Wichtigste, dass jetzt einfach ein Talent oder man ist gut oder mit den Förderern kam. Am Schluss war es einfach wirklich pure Freude, man hat Spass gehabt. Du konntest Sachen erleben, die ich auf dem Schulplatz, wo ich auch gemerkt habe, am Schulplatz bist du einfach auf dem Platz und der Platz wechselt etwa die mal. Aber mit dem Velo, ja, ich habe überall hinkommen und habe wirklich, das hat mir auch Freude gemacht.
Die Welt ist irgendwie grösser geworden.
Sehr, ja.
Ja. Simonetta Sommaruga, Sie sind im Aargau aufgewachsen, in Seis, in einem katholisch geprägten Dorf. Ihr Vater war Werkleiter bei der Lonza. Ihre Mutter ist Hausfrau und passionierte Gärtnerin. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist der Garten ein Paradies mit aller Arten von Pflanzen und Gemüse und Früchten? Oder wie war das? Wie ist das gewesen?
Also einfach Gemüse, ja. Obstbäume, Krisebaum, wo ich gerne hochgeklettert bin. Am liebsten bis zum Oberst. Und viel Gemüse. Und meine Mutter hat eigentlich uns nie gezwungen, mitzuhelfen oder zu ernten. Ich habe viele Freunde, die sagen, du, hör mir auf mit dem Garten. Da habe ich es Gott, ich habe immer müssen helfen und so. Ich glaube, da hat meine Mutter das sehr gut gemacht. weil die Passion hat sie mir eigentlich weitergegeben. Also ich bin sehr gerne im Garten. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit für das, aber ich finde so, zum Beispiel Herdöpfel ausmachen selber. Oder die blauen Schweden, die dunklen Violetten. Ja, das ist einfach grossartig. Und nachher waschen und gerade in die Pfanne. Das ist wirklich etwas, was ich finde, das ist auch ein Stück Lebensqualität. Auch eine Verbundenheit mit der Natur. Also das hat meine Mutter mir und allen ihren Kindern mitgegeben.
Sie waren ja die dritte von vier Kindern. Wie war das so jetzt als Position? Ist das noch angenehm gewesen? Man hatte noch zwei Ältere, die so ein bisschen vorgespurt haben. Man war aber gleich nicht ganz schlusslichtlich gewesen. Haben Sie das so erlebt, oder?
Ja, der Herr Cancellara versteht wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich sage, ich war im Windschatten von meinen grösseren Geschwistern.
Er nickt.
Sie mussten kämpfen, dass sie bis um Mitternacht in den Ausgang konnten. Wenn ich nachher um 2 zurückgekommen bin, hat es niemand gemerkt. Ja, die Mode war wieder weite Hosen. Ja dann, Mode ist dann viel stärker auch bestimmend. Heute kann man eigentlich alles anlegen. Also dann waren enge Hosen und dann waren aber die weiten, breiten Hosenstöße. Meine Schwester hat gekämpft, dass sie weite Hosenstöße anlegen kann. Ich konnte allerdings auch ihre Kleider immer nachtragen. Das habe ich nicht so gerne gemacht. Mhm. Weil dann war ich manchmal in der Mode nachher ein bisschen in der falschen Zeit. Es waren schon wieder enge Hosen, sind habe ich noch weite. Aber ich denke, ich konnte in diesem Windschatten können vielleicht mich auch ein bisschen entwickeln, ohne gerade mir total vorausgaben. Und haben wir dann vielleicht können noch ein bisschen aufsparen für später dann können da auch noch ein bisschen
aufdrehen.
Also, Herr Cancellara, stimmt der Vergleich überhaupt?
Ja, Windschatten ist wichtig.
Aber bei Ihnen ist das mit diesen Hosen, die unten Bellbottoms heissen, doch die, das ist glaub, nicht mehr, da sind Sie völlig dran vorbeigeschrammt wahrscheinlich.
Nein, breite Hosen. Also allgemein ist es nicht. Und es waren natürlich andere Jahre, aber breite Hosen. Das ist nicht so mein Ding.
Aber etwas war eigentlich im Haushalt zu Maruga noch speziell, dass es keinen Fernseher gegeben hat. Aber es hat eine Ausnahme gegeben.
Ja, das stimmt. Ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Ich weiß nicht, das war irgendein erzieherischer Entscheid von meinen Eltern. Ich weiß es nicht genau, was sie sich überlegt haben. Aber an Weihnachten haben wir dann einen Monat lang einen Fernseher gemietet. Und dann haben wir dürfen so viel und so lang schauen, jeden Tag, wie wir wollen. Und das war die schönsten Momente im Tessiner Fernsehen oder im Italienischen, die Lungometracci, also die Spielfilme, hochdramatisch. Die sind meistens bis Mitternacht gegangen, ist die ganze Familie Tränen überströmt vor dem Fernsehen gesessen. Ja, wir haben auch ein bisschen Tessiner Blut in der Familie. Eben. Ich habe dort übrigens wahrscheinlich am meisten Italienisch gelernt. Und auf jeden Fall im Januar, wenn der Fernseher wieder zurück ist, sind alle Gott froh. Sie haben das Gefühl, jetzt kann man wieder normal miteinander am Tisch sitzen, man kann wieder ein Buch lesen. Und ich glaube, das ist mir schon gerade ein Stückchen geblieben. Also ich schaue jetzt natürlich manchmal schon Fernsehen, manchmal muss ich auch noch ein bisschen schauen. Aber es gibt immer noch so das Gefühl von Erleichterung, abstellen und jetzt... Oh.
Ist wieder Ruhe, oder? Ja. Aber Ausnahmezustand ist wirklich sehr lustig mit dem Fernseher in dem Haushalt von der Familie Sommaruga. Sie haben jetzt schon angesprochen, Simonetta Sommaruga, die Tessiner Wurzeln, die Sie kannten, Ihre Grosseltern, die haben im Tessin gelebt und Sie waren ja auch bei denen am gsi. Und das war noch speziell, weil die haben einen Stoffladen geführt miteinander. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was war das für ein Geschäft, das die hatten?
Ja, dass so ein Geschäft jetzt heute fast nicht mehr gibt. So ein kleiner Familienbetrieb mit ganz viel Stoffball, aber sie haben auch noch Kinder, also Kinderwagen und Babyartikel verkauft. Und das war aber eigentlich auch ein Treffpunkt gewesen. Da sind die Leute gekommen, da hat meine Grosseltern die gearbeitet, ihre Töchter waren im Laden gewesen, man hat alle gekannt, man hat hinten noch einen Kaffee vielleicht bekommen. Also eigentlich aber wirklich so ein Laden, es ist Verkauf, es ist Geschäft gewesen, aber gleichzeitig auch Treffpunkt. Und ich bin einfach auch gerne dort drin gewesen. Ich musste nichts machen, aber einfach zuschauen, zuhören. Das waren schöne Momente. Aber der hat ja vorher noch das Tessiner angesprochen. Oder? Also, einfach, das hat bei uns auch das Essen sehr geprägt. Und ich denke, das ist schon noch spannend, dass auch italienische Tessiner-Familie einfach das, was man isst, also Polenta, Luganige, Luganigette, Panettone. Das hat meine Kindheit sehr geprägt. Das ist dann im Aargau, hat man nicht so kennt. Mhm. Und wenn ich manchmal gesagt habe, was haben sie jetzt nachgegessen, dann habe ich die gefunden, hä, was essen die dort? aber es ist bis heute etwas geblieben, wo mich wirklich auch, das ist ein Stück Identität zu essen für mich. Mhm.
Tun Sie denn selber jetzt, also ich weiss, dass Sie gut kochen können, sind wir nicht das am
Rücken? Von wo wissen Sie das? Das nennt mich schon ein Wunder.
Also, ich habe eine gute Quelle.
Tun Sie denn jetzt,
das tun wir nachher, genau. Tun Sie denn, heute, tut das auch Ihres Kochen heute noch prägen? Also das, da haben Sie immer noch Rezepte von der Familie, wo Sie sagen, jetzt mache ich wieder das mal so auf die Chineser Art, oder?
Ja, ich denke schon, wie meine Grossmutter gekocht hat. Aber die andere Grossmutter war Französin. Sie war aber auch sehr konzentriert auf das Essen. Mhm. Also von dort her habe ich eigentlich verschiedene Kochen mitbekommen. Ja, also heute koche ich verschiedene Sachen und manchmal auch noch gerne improvisieren. Aber ich denke einfach, dass das Essen und das Kochen und das Geniessen und über das Essen reden, dass das etwas Wichtiges ist. Und das haben Sie auch gesagt, Herr Cancellara, auch das Zusammensein. Es geht nicht nur um die Lebensmittel, die man isst, sondern es ist auch ein kleines Fest jedes Mal. Das ist wirklich, hat meine Kindheit sehr geprägt.
Mhm. Wie ist das heute, Fabian Cancellara, Ihre Familie, die Sie jetzt haben? Sie haben Ihre zwei Töchter schon angesprochen, die bald 10 und bald 4 sind. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die schon auf dem Weg sind zum Spitzensport oder irgendwo. Aber würden Sie jetzt das unterstützen, wenn jetzt das eine oder beide würde sagen, ich würde das auch gerne machen? Oder ja, würden Sie eher abraten?
Also,
oder?
Nein, sicher nicht. Also, am Schluss, nur wenn man ein Vater ist oder älter ist, kann man nicht einfach sagen, das machst du jetzt nicht, das machst du nicht. Am Schluss, wenn sie eine Freude zeigen oder eine Motivation oder eben auch ein bisschen etwas machen für das, dann tut man das unterstützen. Und was dann schlussendlich auch ist, das liegt nicht in meinen Händen. Also ich weiss, dass die Grosse, die hat das nicht irgendwie, also mit Velo hat das nichts am Hut. Die ist jetzt im Jazzballett und macht das super. Und dann am Schluss, du gehst nicht für die Eltern, du gehst nicht für die Trainerin oder für Grosseltern, du musst es für dich machen. Es muss wirklich für dich Spass machen und nicht irgendwie ein Druck soll entstehen. Und ich glaube, das ist eigentlich fast das Wichtigste. Weil etwas machen, das keine Freude oder einfach. Nein, das nicht. Also, für mich ist wichtig, dass sie etwas machen, das ist mal das. Aber was es dann ist, spielt keine Rolle. Ob sie, ja, Tennisspielerin oder weiß auch nicht. Irgendetwas am Schluss spielt gar keine Rolle. Ist wirklich gleich. Also, ja.
Aber Sie sind in einer grossen Stütze. Also man hat es jetzt auch gesehen bei diesen Rennen. Da stehen die manchmal schon am Schluss, wie sagt man dem, in dem Velodrom und warten auf den Papi. Also es ist wichtig, dass Sie das auch mittragen, oder? Ihre Frau und die beiden Kinder.
Ja, es gibt einfach gewisse Situationen oder einfach gewisse Rennen. Also, ich sage jetzt mal, Roubaix oder einfach Klassiker allgemein waren sehr speziell und das ist sicher ist es mir wichtig gewesen. Aber sonst eigentlich, ja, das ist 1-2 Rennen, 3 Rennen vielleicht pro Jahr. Weil am Schluss ist es sehr schwierig von der Logistik manchmal. Und ja, Kinder gehen in die Schule und es ist nicht immer, ja, man könnte sagen, ja, jetzt kommen wir überall mit. Weil schlussendlich ist es so nicht. Es ist nicht mein Leben, wo noch weiss nicht, wie lange weitergeht mit dem Radsport oder Verbundenheit ist. Und ich will auch nicht, oder wir wollen auch nicht immer, dass sie dabei sind, weil schlussendlich meine Kinder oder einfach unsere Kinder gehören nicht irgendwie jetzt dazu. Und dann Öffentlichkeit und Fotos und hier und so. Und was uns eigentlich immer wichtig ist, dass wir ihnen einfach einen normalen Weg geben können, wo unabhängig von Öffentlichkeit und Promis und VIP und einfach wirklich, dass man etwas Spezielles oder etwas anderes ist. Also uns die anderen Wege eigentlich wichtiger gewesen, dass wir ihnen wirklich einen normalen Weg geben für die Zukunft. Weil, wie gesagt, ja, das sage ich daheim auch immer, eines Tages ist mir das, was ich mache, ist fertig und dann ist man nicht mehr im Fernsehen und dann muss ich ihnen sagen, schau, der Papi ist da, dann sieht es ganz anders aus. Also ist ein Teil, aber sicher hat schöne Seiten und sicher ein Privileg, wenn eben Situationen da sind, wo ich eben die Familie mitnehmen kann. Und das ist auch motivierend, das ist auch schön. Das war so in Belgien, wo ich gewusst habe, auf Roubaix, die Familie kommt, dass sie alle da sind. Und ja, letztendlich bin ich angekommen. Und für sie ist es das Wichtigste, dass der Papi gesungen heimkommt oder eben, oder auch für die Frau, dass der Gesang ins Ziel kommst. Gut, jetzt bei Ruben war es ein bisschen anders gewesen, aber auch dort, das ist, der Schmerz ist irgendwie wie vergessen gegangen und du hast einfach Freude gehabt, dass sie da war. Es ist auch eine Entbehrung, ist auch für meine Frau, die sehr viel verzichtet und die Kinder, die merken das noch nicht so stark, aber gleich in gewissen Situationen siehst du einfach und merkst schon ein bisschen, dass sie den Papi auch vermissen und darum, wenn er das letzte Rennen war schon für sie, geht auch ein Teil geht zu Ende. Also es ist, wir als Familie machen jetzt das Abschlussjahr eigentlich zusammen durch und es wird auch für sie eine Wandel geben, es wird für alle eine Wandel geben und ja, schlussendlich geht es weiter.
Mhm. Wie ist das für Sie, Simonetta Sommaruga? Sie haben ja keine eigenen Kinder. Ihr Mann hat schon 3 Kinder gehabt, die Sie ihn kennengelernt haben und geheiratet haben. Ist das ein schwieriger Entscheid gewesen, zu sagen, gut, ich verzichte auf die Kinder?
Das war ein Prozess, das tut man ja nicht an einem Tag entscheiden, aber ich denke, rückblickend jetzt, ja, das hat schwierige Momente gegeben, das ist klar. Mhm. Gleichzeitig, finde ich, war es für mich auch ein Geschenk gewesen, mit 3 Kindern können, ja, an dem Werden, an dem Aufwachsen von 3 Kindern können teilnehmen, dabei sein, ein Stück weit. Ich sehe sie heute noch immer wieder, wir haben eine sehr gute Beziehung, ich bin auch Grossmutter jetzt, dank der ältesten Tochter von meinem Mann. Also ich habe jetzt so ein Grosskind. Und ich finde, das sind Momente im Leben, wo man sich immer auch wieder entscheiden muss. Für mich war es dann ein Entscheid, das Leben jetzt ohne eigene Kinder zu gestalten. Aber ich bin sehr dankbar, dass das Kind da sind und dass eben auch Kinder heute noch da sind. Mittlerweile ist ja natürlich die Familie auch gewachsen. Meine Geschwister, die haben Kinder. Die sind jetzt auch zum Teil auch schon wieder gross. Die haben auch schon wieder Kinder. Für mich ist es wichtig, auch immer wieder mit jungen Menschen, mit Kindern zusammen zu sein. Ich glaube, der hat es vorher ein bisschen beschrieben, Herr Cancellara, das relativiert auch einiges wieder. Es stellt auch wieder andere Sachen in den Vordergrund. Und ich denke, letztlich haben wir ja alle auch ein Kind in uns innen. Und so mit meinen Kindern mal so ein bisschen richtig blöd tun. Ich weiss nicht, aber ich brauche das einfach zwischendrin. Von dort, glaube ich, ist auch, selbst wenn man eigene Kinder hat, der Kontakt zu Kind, der Kontakt aber auch zum eigenen Kind immer wieder pflegen, das ist mir ganz wichtig.
Mhm. Fabian Cancellara, jetzt haben wir ein paar Mal schon gesagt, eben, es ist irgendwann dann fertig. Es ist das Abschiedsjahr. Es kommt irgendwann im Herbst, September, Oktober, ist der Tag X da. Das letzte Rennen ist gefahren und dann ist es fertig. Was löst es aus?
Das sehe ich dann.
Denken Sie jetzt schon viel darüber nach?
Ja,
wahrscheinlich schon.
Ja, sicher denke ich auch darüber nach. Aber das Schöne ist im Ganzen, dass ich wirklich das Bauchgefühl, das ich dann noch hatte, wo der Entscheid kam, dass es das Richtige war und dass mich motiviert. Und nicht nur motiviert, was jetzt ist, sondern auch für die Zukunft. Und ich einfach auch gesehen habe, in dem, wo ich drin bin oder in dem, wo ich Tag ein, Tag aus mache, dass es eben eine Änderung wird geben wird. Und es ist ja nicht nur eine Änderung, die es wird geben, dass es von einem auf das andere Jahr ist. Es ist ein neues Kapitel, das aufgeht. Es ist nicht mehr 3-4 Stunden Velo fahren und an eine Leistung denken oder an ein Ziel denken, sondern es können geniessen und andere Sachen und ein neues Knüpfen, neue Motivationen, neue Aufgaben, neue Herausforderungen finden und suchen. Und da bin ich überzeugt, das wird so sein.
Also auch eine Erleichterung, genau. Weil das vielleicht der Druck wie so ein bisschen nachlässt.
Sicher so irgendwo, weil man auf 16 Jahren ist man wirklich einfach... du bist sehr viel unterwegs. Ich habe jetzt so wieder gesehen, der Klassiker oder die ganze Vorbereitung. Es geht schon relativ locker irgendwie. Das kommt nicht immer auf, ja, jetzt bin ich wieder viel unterwegs. Aber wenn du unterwegs bist oder mit dem Team zusammen bist und so, ist es sicher so, dass das einfacher ist, zu sagen, ja, es ist nicht so präsent. Und dann kommst du eben heim und das Heimkommen oder dann wieder das Abreisen, das sind eigentlich die schwierigsten Tage, weil du kommst in ein System heim, wo meine Frau eigentlich schaut, dass es funktioniert mit den Kindern, mit der Schule, mit allem, was rundherum ist. Und du kommst so wie immer heim und gehst wieder. Aber richtig daheim bist du ja gleich nie, weil du weißt, dass ich 2-3 Tage, in einer Woche oder in 10 Tagen oder 2 Wochen, je nachdem, gehst wieder und bist wieder in deiner eigenen Welt. Und wenn du eben unterwegs bist, ist es manchmal schon schwierig, Zeit zu finden, weil Zeit, halbe acht bin ich vielleicht noch massieren und die Kinder gehen dann ins Bett und du hast so einen riesen Tag gehabt und sagst, komm, jetzt brauche ich meine 3-4 Stunden, wo ich einfach für mich sein kann. Aber du musst aber gleich auch für die Kinder da sein, du musst noch ein Ohr haben für deine Frau und am Abend um 10 Uhr musst du nicht irgendwie noch über alltägliche Sachen noch berichten oder wenn sie etwas hat mit den Kindern, das ist für sie auch nicht einfach. Also, du verlierst dann einen gewissen Teil, wo Qualität ist, was das Private betrifft, das ganze soziale Umfeld, Freunde, Kollegen, wo ich merke, einfach über die Jahre, wo immer mehr weniger ist worden, ich merke es ja gegenüber meinen Kindern oder auch mit der Frau, mit der Familie, dass es immer weniger ist worden. Also, du hast einerseits den Sport, du hast die Familie, du hast, was das Leben danach ist. Also, es ist so eine dritte Säule, die am Aufbauen war und das ist alles in einem. Und als ich den Entscheid gefällt habe, ist mir erst alles im Nachhinein bewusst worden, hey, ich kann gar nicht mehr meinen Sport zu 100% wirklich noch hinbringen, weil es braucht so viel, wo du auf so viele Sachen musst verzichten musst. Und es hat einfach auch für mich nicht mehr in die Waagschale gepasst. Und ob jetzt Erfolg hast oder nicht Erfolg, am Schluss, jeder muss wirklich selber für sich das überlegen. Und ich habe mir die Zeit auch genommen dann. Und es freut mich, dass ich noch gesund bin, dass ich auf dem höchsten Niveau eigentlich konnte, auch das zurückzutreten, das ist ein grosses Geschenk und dem bin ich sehr dankbar. Und ich freue mich jetzt eigentlich noch auf die Rennen, die kommen. Mhm. Ich freue mich auf das, was näher kommt, auch wenn es einen riesen Wandel wird geben, weil es wird eine neue Herausforderung. Von dem habe ich sicher Respekt, aber das ist gut so, es darf auch so sein. Angst habe ich nicht. Ich freue mich einfach auf eine neue Zeit und auf ein neues Kapitel und bin gespannt.
Simonetta Sommaruga hat ganz aufmerksam zugelassen. Ich weiss nicht, Simonetta Sommaruga, macht man da überhaupt schon Pläne für irgendeines nachher? Man kann ja eigentlich nach Bundesrat kann man eigentlich wie gar nichts mehr. Was will man da noch machen? Also, wie ist das?
Also, wenn es der Herr Cancellara schafft, dann schaffe ich es auch, habe ich vorher gedacht. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann mal an jeder Radiosendung gefragt werde, wenn ich zurücktrete, ist der gut. Nein, im Moment ist jetzt das nicht bei mir im Vordergrund. Aber ich habe tatsächlich sehr aufmerksam zugelassen, weil ich denke, es ist vielleicht auch der Moment, ja, jeder Mensch, der so intensiv und so in etwas innen ist, gibt den Moment vom Abschied. Ihr habt es jetzt selber entschieden. Manchmal kann man es ja auch noch nicht selber entscheiden, sondern es passiert einem oder andere entscheiden, dass es jetzt fertig ist. Ich denke, dass ihr das selber entscheiden könnt und auch so vorbereiten. Da hört man, merkt man, das ist ein Prozess dahinter. Ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe einfach noch ein Versprechen, und ich sollte einlösen, wenn ich da...
Bitte.
Gestern hat jemand gesagt, ihr seid doch morgen mit dem Herrn Cancellara im Radio. Fragt ihn doch, ob er Tour de France noch einmal fährt. Also, ich muss wirklich nichts sagen, aber ich habe es einfach versprochen in eigenen Fragen. Und
wir hören.
Und das sind ja sicher ein Teil von diesen Gedanken, die ich auch schon gemacht
habe. Ja, ich mache mir viele Gedanken.
Ist das jetzt die sibyllinische Antwort?
Ja, also, ich habe einfach gemerkt, desto mehr ich sage, desto mehr machen sie Schlagzeilen. Nein, es ist, also wie gesagt, jetzt gehe ich in Giro und dann kommt der Tour de Suisse. Schade, dass Tour de Suisse nicht in Bern ist. Dafür hat man jetzt halt in Bern etwas anderes, was kommt. Ich glaube, Frau Sommaruga hat es angesprochen, dass der Tour de France kommt. Wenn ich sage, ich bin am Start, dann weiss ich haargenau, dass heute Abend irgendwo im Sport oder sogar morgen irgendwo auf einer Headline steht, Cancellara hat ja gesagt, er ist an der Tour de France.
Mhm. Er hat nicht Nein gesagt, oder?
Ja, darum... Also wenn ich jetzt Ja sage, hat mein Team nicht gefreut, die Sponsoren. Darum, also... Wir lassen jetzt einfach mal schon offen im Raum.
Also wenn ich das tröstet, das ist, geht mir manchmal schon so, die schwierige Art, auf eine Frage eine Antwort zu geben, ohne wirklich eine Antwort zu geben.
Ja. Sie haben das super gemacht. Simonetta Sommaruga, Fabian Cancellara, merci viel mal. Haben Sie sich Zeit genommen, dass Sie hier angekommen sind, aus Ihrem Leben erzählt haben. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie im Rahmen von 40 Jahren persönlich gekommen sind. Es war super. Einen ganz schönen Sonntag und alles Gute für alles, was jetzt noch kommt. Und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war nochmal eine Ausgabe von unserem Jubiläumspersönlich zum 40-Jahr-Jubiläum der Sendung, die wir diesen Frühling feiern. Die Sendung ist direkt aus dem Theater am Käfigturm zu Bern gekommen. Gäste von Anita Richner waren Bundesrätin Simonetta Sommaruga und der Radprofi Fabian Cancellara. Technik Roland Fatzer und Marco Kemperli. Heute in einer Woche ladet dann Christian Zeugin ein. Seine Gäste sind Bea Petri, Make-up-Artistin und Unternehmerin, und der Franz Jäger, Wirtschaftsprofessor. Die Sendung die findet dann in der Lockeren Miese St. Gallen statt. Und übrigens alle...
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.